Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der Expertenrat Klima hat der Bundesregierung gestern ein schlechtes Zeugnis für deren Klimapolitik ausgestellt. Ohne zusätzliche Anstrengungen werden die Klimaziele deutlich verfehlt und die Buchführung über das, was erreicht werden wird, ist auch stark verbesserungsbedürftig. Ähnlich sieht es in vielen anderen Ländern aus und das ist kein Trost, das 1,5-Grad-Limit für die Erderwärmung gerät immer mehr außer Reichweite. Dabei ist es noch viel zu wenig ehrgeizig. Für eine sichere Zukunft dürften es nicht mehr als 1 Grad sein, fordert jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern in einem Aufsatz. Mit dabei Professor Christian Breyer von der Universität im finnischen Lappeenranta und ihn habe ich gefragt, warum er dies für nötig hält.
Es beginnt mit dem 2-Grad-Ziel, das wir über viele Jahre diskutiert haben und wir dann aber im Laufe des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses festgestellt haben, dass wir auf gar keinen Fall 1,5 Grad überschreiten sollten wegen planetaren Grenzen, Systemgrenzen, die dann als Kipppunkte bezeichnet werden. Allerdings hat die Forschung in den letzten Jahren klar hervorgebracht, dass die sicheren planetaren Grenzen bei 1,0 Grad liegen. Deswegen können wir es aber auf dem direkten Weg gar nicht mehr erreichen. Das 1,5 Grad-Ziel ist höchst unwahrscheinlich, wenn man das richtig betrachtet. 1,0 Grad-Ziel ist theoretisch auf direktem Wege schon gar nicht mehr möglich, weil wir schon bei 1,2 Grad verglichen zur vorindustriellen Zeit angekommen sind, allerdings mit negativen CO2-Emissionen, also sprich Müll aus der Atmosphäre, aus den Ozeanen, wieder zu entfernen, ist das Ziel grundsätzlich erreichbar.
Der IPCC hat große Unterschiede festgemacht zwischen 1,5 und 2 Grad. Wo liegen jetzt die Vorteile bei 1 Grad?
Etliche der Kipppunkte werden auch um 1,5 Grad erwartet. Wir sehen das ja aktuell. Weltweit sind die Korallenriffe im Sterben befindlich. Das ist seit vielen Jahren bekannt, dass die Korallenriffe das erste planetare Ökosystem sind, die massivst beeinträchtigt werden, wahrscheinlich zu großen Teilen verschwinden werden, weil sie schlichtweg den Hitzetod sterben, was sich im Moment Jahr für Jahr weltweit wiederfindet. Allerdings haben wir auch größte Bedenken zu haben, wenn es um die sehr, sehr großen Eismassen in der Welt geht. Das ist vor allem Grönland, aber auch der westantarktische Eisschild. Dort sind die Zerfallsprozesse jährlich beschleunigend. Und um davon einen sicheren Abstand zu nehmen, ist eigentlich nicht nur das 1,5 Grad-Ziel wichtig, weil Grönland würde unter allem, was wir heute wissen, abschmelzen. Die Frage ist nur, wie lange dieser Prozess dauert. Deswegen ist ein 1,0 Grad-Ziel definitiv ein viel, viel sicheres Ziel und als solches auch international akzeptiert. Und nur, um das in Erinnerung zu rufen, 1,0 Grad waren die klimatischen Bedingungen Ende der 1980er Jahre.
Was muss denn passieren, um das sozusagen rückwirkend wieder zu schaffen?
Das Allerwichtigste, und das ist der erste Schritt, und das darf man in dieser Diskussion nie vergessen, ist überhaupt erstmal ein Null-Emissionssystem zu erreichen. Das ist der mit Abstand wichtigste erste Schritt. Das heißt, alle Treibhausgasemissionen, insbesondere CO2-Emissionen, haben so schnell wie möglich auszulaufen, müssen gestoppt werden. Realistischerweise ist das irgendwann auch bei höchsten Anstrengungen zwischen dem Jahr 2040 bis 2050, Mitte des Jahrhunderts, erreichbar. Das ist technisch möglich, ökonomisch darstellbar, setzt allerdings einen erkennbar höheren weltweiten gesellschaftlichen Willen voraus, als den man heute wahrnehmen kann. Nicht nur in Deutschland oder in Europa, das wäre weltweit der Fall. Das ist der mit Abstand wichtigste erste Schritt. Und dann als zweiter Schritt anfangen, die Misere wieder Stück für Stück in den Griff zu bekommen und dafür negative CO2-Emissionen zu starten. Davon gibt es eine breite Palette. Es sind vor allem viele pflanzenbasierte Optionen, also klassischerweise Bäume pflanzen, allerdings auch unterschiedlichste andere Maßnahmen, die letztlich über Pflanzen und Renaturierung von Ökosystemen damit einhergehen. Allerdings ist dort das jährliche Volumen limitiert, wie viel CO2 der Atmosphäre wieder entnommen werden kann. Und wenn man das würde vielleicht noch halbwegs in Einklang zu bringen sein mit einem 1,5-Grad-Ziel, aber auch dort findet man das in wissenschaftlicher Literatur kaum, wohingegen ein 1,0-Grad-Ziel so erhebliche CO2-Entnahmen aus der Atmosphäre und damit auch indirekt aus den Ozeanen bedingt, dass mit reinen pflanzenbasierten Lösungen nicht mehr funktioniert. Wir müssen also über weitere technische Lösungen nachdenken, die konzeptionell aber alle vorliegen.
Welche sind das? Wie soll das gehen?
In der Vergangenheit wurde viel diskutiert, auch Pflanzen anzubauen, Bäume, schnell wachsende Sträucher, Bäume, sie dann zu verbrennen, das CO2 einzufangen, das unterirdisch zu lagern. Davon ist man aber in den letzten 5 bis 10 Jahren wieder abgekommen, insbesondere wegen massiven Problemen in der Landnutzung. Allerdings gibt es weitere Verfahren, wie man zum Beispiel über beschleunigte Verwitterungsverfahren, das sind geologische Prozesse, die auf jeden Fall ablaufen würden, die kann man allerdings beschleunigen. Das würde einen Beitrag liefern und insbesondere direkt mit technischen Verfahren CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Das heißt dann Direct Air Capture. Ist ein Verfahren, das kennt man eigentlich seit Jahrzehnten. Das wurde in den 1960er Jahren eingeführt, um die Atmosphäre oder die Luft in U-Booten und auf Raumstationen zu filtern, damit dort Menschen sehr lange in diesen geschlossenen Umgebungen überleben können. Aber diese Technologie kann skaliert werden, wird auch in Demonstrationsprojekten seit 10 Jahren ausgerollt. Und damit lassen sich aber in großem industriellen Maßstab, in großen Volumina skalierbar, sehr große CO2-Mengen entnehmen, die dann allerdings aber auch nachhaltig und sicher gelagert werden müssen. Es wurde sehr viel diskutiert, gasförmiges CO2 unterirdisch, insbesondere in alten Öl- und Gasspeichern oder Lagerstätten dauerhaft zu entsorgen, also deponieren. Allerdings gasförmiges CO2 mag in gewissen Grenzen nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Es scheint vertretbar zu sein, allerdings bleiben Risiken. Es gibt allerdings ein hochinteressantes Verfahren, das seit etlichen Jahren intensivst getestet wird mit unterschiedlichen Demonstrationsprojekten auf Island. Und dort wird letztlich gasförmiges CO2 wieder in Gestein umgewandelt, das dann natürlich sehr sicher über sehr lange auch geologische Zeiträume der Atmosphäre entzogen ist.
Das ist aber doch enorm teuer.
Tja, am Ende des Tages müssen wir uns eingestehen, dass die Weltgemeinschaft und auch jeder Einzelne von uns Jahrzehnte zu spät reagiert hat. Und jetzt ist die Frage, welche anderen Kosten sind eventuell höher als diese massive planetare Verschmutzung wieder zumindest in erträglichem Maße einzudämmen. Der Punkt ist, wenn wir Kipppunkte überschreiten, wenn wir in immer massivere Wetterextreme abdriften, wie wir das inzwischen Jahr für Jahr beobachten können, wir sind aber erst bei 1,2 Grad globaler Temperaturerhöhung. Das bringt unsägliches menschliches Leid und massive Zerstörungen mit sich. Diese Kosten aufaddiert sind natürlich auch sehr erheblich und wahrscheinlich sind sie deutlich höher, insbesondere bei einer 1,5-Grad-Welt und jenseits davon, als wie ein für alle Mal diesen erheblichen Müll letztlich aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Wir müssen mit CO2 in diesem Maße in der Atmosphäre letztlich den Begriff Müll, verwenden. Es ist eine Deponie, die allerdings unseren planetaren Systemen und damit uns Menschen, unseren Gesellschaften schlicht nicht gut tut.
Mit Professor Christian Breyer von der Universität Lappeenranta habe ich vor dieser Sendung gesprochen.